Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme Will.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk, hier auf der Wüstenwelle. Am Mikrofon Dorin Schnabel. Bei mir zu Gast ist heute Nina Blasson, die als Autorin fantastische Welten für Kinder und Jugendliche erschafft. Mittlerweile hat sie mehr als 30 Kinder- und Jugendromane veröffentlicht, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden, darunter ihr Erstling Im Bann des Fluchträgers, Rabenherz und Eismund, die Woran-Saga, Ich träumte von einer Bestie und viele andere. Nina, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich.
Wir sprechen heute zunächst einmal darüber, wie Nina zu ihrem Autorinnendasein gekommen ist, welche Bücher sie bis heute geprägt haben und warum gerade fantastische Welten eine solche Faszination auf sie ausüben. Zum Abschluss werden wir auch Ausschnitte aus einem ihrer Werke hören. Nina, in deinem Studium der Germanistik und Slawistik in Würzburg hast du begonnen, Bücher zu schreiben. In den darauffolgenden Jahren hattest du Lehr- und Arbeitsjahre als Lehrbeauftragte an verschiedenen Universitäten wie der Universität Tübingen, Anstellungen als Übersetzerin, Redakteurin und Texterin und bist auch Trainerin für kreatives und therapeutisches Schreiben. Wie fühlt es sich an, wieder an der Universität Tübingen zu sein?
Ja, es ist ein schönes Déjà-vu für mich, weil tatsächlich war ich, das ist 1996 war das, da war ich hier für 2 Jahre an der Slawistischen Fakultät und ich habe unterrichtet und zwar slowenische Sprache. Also ich war hier sozusagen Lektorin, Honorardozentin für die Sprachstufen 1 bis 4 und was das Schönste ist, hier in den Brechtbau zu laufen, denn man sieht dort den Theatersaal, den Eingang und damals hatten wir eine slowenisch-deutsche Theatergruppe gegründet mit Studenten und haben dort eben unsere Aufführungen gehabt.
Und hast du eine besondere Erinnerung an die Zeit an der Universität Tübingen?
Oh, eine ganze Menge toller Erinnerungen. Also tatsächlich dieses Theater hat mich sehr noch lange begleitet so und dann aber auch, es war ein ganz anderes Studieren, beziehungsweise für die Studenten, die habe ich den Eindruck gehabt, war es ein anderes Studieren als jetzt in Würzburg. Ich habe mich so gewundert, wie locker das ist, wie fast mediterran. Also man ist nachmittags so in die Altstadt gegangen und es war ja fast ein bisschen wie in Italien hier, auch so von der Lebensart.
Und eine Sache, die mich besonders interessiert hat, du hast ja gesagt, während deiner Studienzeit hast du mit dem Schreiben begonnen und du hast jetzt Germanistik und Slawistik studiert. Hast du dann nur Texte in Deutsch verfasst oder hast du auch schon Schreiberfahrung im Slawistischen?
Also ich muss sagen, ich schreibe nur auf Deutsch, weil Slowenisch ist zwar meine Muttersprache ursprünglich, aber wie viele zweisprachig aufgewachsene Menschen, man fokussiert sich dann doch auf eine Sprache in der Schrift, weil man dadurch ein bisschen filigraner noch schreiben kann. Daher, ich habe immer auf Deutsch geschrieben. Ich habe angefangen in meinem eigenen Studium, weil unsere Theatergruppe dort schlecht besetzt war. Das heißt, es gab zu viele Frauen, so der Klassiker, und eben nur ein paar Jungs. Und dann habe ich angefangen, Stücke zu schreiben, die genau eben auf unsere Besetzung gepasst haben. Und die ersten Schreibversuche waren dann tatsächlich die Theaterstücke, die auch aufgeführt wurden.
Und danach hast du ja verschiedene andere Berufe wie Übersetzerin, Redakteurin und Texterin ergriffen. Inwieweit haben denn diese unterschiedlichen Tätigkeiten dich geprägt in deiner Tätigkeit jetzt als Autorin?
Es spielt alles mit rein. Also es hat alles mit allem zu tun. Und mein Anliegen damals war es einfach so, eine Rundreise zu machen durch alles, was mit Literatur, mit Schreiben, einfach mit der eigenen Stimme zu tun hat. Dazu gehörte eben das Übersetzen. Dann habe ich später, also nach meiner Lektoratsstelle hier, habe ich eben ein Volontariat gemacht im Redaktionsbereich. Dann habe ich erstmal zum Beispiel für die L geschrieben, die Frauenzeitschrift. Da ging es wieder um völlig andere Dinge als bei der Zeitschrift, wo es um Redaktion Mittelstand ging, da ging es dann um Wirtschaft. Dann hatte ich Spezialthemen wie zum Beispiel Betriebsrentensysteme, hochspannendes Thema, oder öffentlicher Personennahverkehr. Und ich finde, alles hat die Welt weitergemacht. Also man erschreibt sich damit auch die Welt. Und vieles von dem, was ich so auf diesen Lehr- und Wanderjahren mitgenommen habe, kann ich super gut verwenden. Also es ist einfach sehr lebensnah dann, was man schreiben kann.
Und würdest du sagen, dass es schon immer für dich klar war, dass du gerne schreiben würdest? Oder gab es auch einen besonderen Schlüsselmoment in deinem Leben?
Es war nicht immer klar, nein. Ich wollte ja ursprünglich erstmal Übersetzerin, Dolmetscherin werden. Das war so der ursprüngliche Plan. Dann habe ich gemerkt, es liegt mir doch mehr zu schreiben. Also da war ich dann bei den Zeitungsartikeln, dann ging es weiter Richtung Redakteurin. Und der Aha-Effekt kam erst, als ich mich mit einem Redaktionsbüro selbstständig gemacht habe, nach ein paar Jahren durch Werbeagenturen, Redaktionen etc. Und dort einfach mal einen Wettbewerb mitgemacht habe. Da hieß es dann ja Kinder- und Jugendbuch, unveröffentlichtes Manuskript, Karl Überreuter Verlag, damals noch in Wien. Und dort kam dann der Aha-Effekt, dass ich sozusagen die Kurzgeschichten, die ich immer schon wieder mal gerne geschrieben habe, zum ersten Mal versucht habe, zu einem langen Manuskript zusammenzubauen. Also dieses Gefühl, man setzt sich wirklich ein halbes Jahr hin, abends, an den Wochenenden, an Urlaubstagen und setzt unter ein langes Manuskript das Wort Ende. Und bei diesem Arbeiten habe ich gemerkt, ja, das ist es. Das ist es. Also nicht dieses kurze der Redaktionsarbeit, was immer so unter Zeitdruck und 20 Minuten und schnell zum Ende kommen, sondern so eine Geschichte ausbauen können. Das war so mein Aha-Moment.
Und hast du schon deine Erfahrungen in deinen Büchern einfließen lassen können? Also jetzt gerade zum Beispiel mit der Slawistik oder andere?
Ja, es ist von der Slawistik, aber auch von der Germanistik, dieses ganze, der Märchenschatz, der Mythenschatz, diese Archetypen verschiedener Kulturen, Länder, die fließen bei mir, die flossen bei mir auch von Anfang an in die Fantasy ein. Also ich habe viele Sagenfiguren aus den slawischen Ländern, aus Russland, aus Tschechien, aus Bulgarien, aus Slowenien, verfremdet als Fantasy-Figuren auf die Reise geschickt. Und vielleicht war es damals auch das, was sich ein bisschen unterschieden hat von der damaligen Fantasy, wo es eben doch eher um die klassischen so Drachen, Königreiche, also um diese mythischen Figuren, die man eben schon sehr gut kennt, ging. Und das schwingt bis heute in den Büchern nach, diese Verwendung dieser mythischen Elemente.
Und hättest du einen Tipp für Studenten der Germanistik, die jetzt auch vielleicht darüber nachdenken, Autorin zu werden, was sie dann machen, um eben diese Autorin zu werden?
Also es ist schwer, einen Tipp so aus dem Ärmel zu schütteln, weil sich einfach der Buchmarkt auch sehr verändert hat. Also ich glaube, meine Tipps von vor 20 Jahren wären hier nicht mehr sehr nützlich. Wenn es ums Schreiben geht, würde ich natürlich sagen, schreibt es jetzt. Es ist jetzt immer die richtige Zeit. Immer jetzt. Und man kann Schreiben nur lernen, indem man schreibt. Also es wird nie so sein, dass man genug Fachbücher gelesen hat, wie man schreibt, sondern du lernst das durch dich, durch die Zeit, die du damit verbringst. Du musst einfach mal einmal durchbrettern durch ein Buch, um reinzukommen. Rein vom Technischen her würde ich wahrscheinlich heute den Leuten raten, sucht euch eine Literaturagentur, versucht nicht zu lange selber irgendwie an Verlage ranzukommen, sondern macht euch schlau. Es gibt viele Foren im Internet inzwischen für junge Autoren und Autorinnen. Montségur Autorenforum fällt mir zum Beispiel ein. Da findet man Profis, da findet man Gleichgesinnte und da findet man alle Adressen, wie man vorgeht. Das wäre so mein Ratschlag.
Und hattest du ein Vorbild?
Vom Schreiben? Ich hatte sehr viele Autoren und Autorinnen, die ich einfach sehr gerne gelesen habe. Es gibt ein Vorbild, also Autor, den ich einfach sehr nach wie vor bewundere, den habe ich während meines Studiums kennengelernt, das war Fjodor Dostojewski. Und wenn man lernen möchte, wie man Figuren eine eigene Stimme gibt, also wie man die wirklich mit der eigenen Stimme lebendig macht, dann sollte man Dostojewski lesen, möglichst in dieser Neuübersetzung von der Svetlana Geier. Es ist unglaublich. Dieser Mensch kannte die Menschen von Grund auf und aus jeder Facette und hat es übersetzt in seine Literatur. Also ich kann es nur empfehlen, das auch zu lesen. Auch von solchen Lektüren lernt man für das eigene Schreiben.
Und welche Bücher hast du in deiner Zeit gelesen zum Autorinnen-Dasein?
Sind damit jetzt Fachbücher gemeint oder allgemein?
Allgemein.
Alles quer durch die Bank. Also ich habe eine Phase gehabt, da habe ich fast ausschließlich Stephen King gelesen, weil der auch wunderbar charakterisiert. Ich habe Biografien gelesen, ich habe selber Fantasy gelesen, historische Romane mochte ich, Horror, also in allen Facetten finde ich immer noch großartiges Genre, Kinderbücher, zeitgenössische Romane, also wirklich alles quer durch die Bank.
Das war Nina Plasson, Autorin von 30 Kinder- und Jugendromanen und nun etwas Musik. I'm gonna find them off. A seven nation army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. Back and forth through my mind behind a cigarette. And the message coming from my eyes says, leave it alone. Hello, I'll leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. Seven Nation Army mit Uncle Soul hier bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Heute zu Gast ist Nina Plasson, Kinder- und Jugendbuchautorin. Eben haben wir über ihren Weg zur Autorin gesprochen und nun widmen wir uns dem Schreibprozess ihrer Bücher. Nina, eben haben wir schon erfahren, dass du schon als Journalistin, Texterin, Übersetzerin, Trainerin für therapeutisches und kreatives Schreiben und Lehrbeauftragte gearbeitet hast. Gibt es Unterschiede, wie du an die verschiedenen Arten zu schreiben herangehst?
Ja, jede Art zu schreiben hat natürlich so ihr Handwerkszeug, das man auch lernen muss. Also Werbetext schreibt man anders, da geht man von einem Brainstorming-Prozess aus. Man produziert unglaublich, also seitenweise mit Ideen und verengt dann. Während bei einer Kurzgeschichte oder einem Roman fängt man ja erstmal mit der Recherche an und verengt dann sozusagen auf den Plot. Und wieder anderes, zum Beispiel Fantasy ist auch noch ein Spezialgenre. Da geht man wieder von Archetypen, von Inspiration, von Grundgeschichten aus, die man erzählen möchte, also die man in einem Satz vielleicht zusammenfassen kann. Also was soll die Figur erleben, welche Entwicklung soll sie mitmachen und fächert da dann seine Welt darauf auf.
Hat dir denn zum Beispiel deine Tätigkeit als Journalistin geholfen, für deine zum Beispiel Fantasy-Bücher zu recherchieren? Also gab es da schon Überschneidungen?
Ja, aber immer. Also es gibt nichts Kostbareres, als recherchieren zu lernen. Sowohl im Studium, wo man natürlich auch für seine Arbeiten wirklich ganz in die Tiefe tauchen muss und gucken muss, wo man seine Infos herkriegt, als auch im Journalismus. Also das ist unglaublich, was man zum Beispiel auch zutage fördert, wie viel wir lesen, weil es einfach schon in 100 Büchern steht. Und wenn man taucht, merkt man, dass diese Info eine vom anderen abgeschrieben wurde. Und das ist das Spannende dran und das Nützliche, dann reinzutauchen. Und auch für die Fantasy muss man recherchieren. Also glaubt man immer nicht so, aber Fantasy ist ja so ein Spiegel unserer Welt auch, die einfach transponiert ist, verfremdet ist. Und die Basis muss natürlich stimmen.
Und hättest du da ein konkretes Beispiel für eine Recherche in deinen Fantasy-Büchern?
Also in der Fantasy-Buch, da geht es ja schon los mit, wie ist die Welt beschaffen? Welche Gesellschaftssysteme kennen wir? Wie sind die Figuren zum Beispiel? Wie ticken wir Menschen? Welche Grundbedürfnisse? Wie stelle ich meine Gruppe von Figuren zusammen? Nach welchen psychologischen Grundbedürfnissen funktionieren die, damit der Leser, die Leserin sich abgeholt fühlt? Es geht aber wirklich auch los an der Welt. Wenn ich irgendwo einen König hinsetze, muss ich gucken, okay, was ist das für eine Gesellschaftsstruktur? Und es ist ja nicht so einfach wie ein Märchen aufgesplittet. Das heißt, wie verfremde ich das fantasymäßig? Welche Art von Magie gibt es? Wann funktioniert die? Wann funktioniert die nicht? Gibt es Ausnahmen? Also es muss alles in sich stimmig sein, weil beim Lesen, alles mag schön aussehen, aber beim Lesen dieses Unstimmige, das spürt man. Auch wenn man den Finger nicht drauflegen kann. Und da muss ich vorher gut recherchieren und austarieren, dass die Welt in sich funktioniert.
Und kam es deswegen auch schon mal zu einer Schreibblockade bei dir, weil du gedacht hast, irgendwas ist unstimmig und du kriegst irgendwie den Knoten nicht gelöst?
Also ich vermeide immer das Wort Schreibblockade, weil das klingt so wie so nach einer, ja, wie so nach einem Schnupfen, den man erstmal auskurieren muss, indem man nichts tut und so. Das ist so eine Erkrankung. Ich denke erstens so, es gehört zum Kreativprozess, dass man manchmal da sitzt und überlegt, okay, das funktioniert es vorne und hinten nicht. Man geht spazieren, es arbeitet weiter. Es gibt meiner Meinung nach jetzt nicht die klassische Blockade, sondern nur Pausenzeiten, in denen das Gehirn einfach weiterarbeitet, während man schläft zum Beispiel, während man morgens aufwacht, während man sich bewegt, während Suchprozesse laufen, weil man was anderes gerade macht und irgendwann kommt einem dann die Idee, was am Plot hängen könnte oder wo der Knackpunkt sitzt und dann kann man sich nochmal dran setzen.
Sieht dann so auch dein genereller Schreibprozess aus? Also hast du bestimmte Zeiten, an denen du gerne schreibst oder?
Ich muss sagen, ich kenne Kollegen, die fahren gerne an schöne Orte, um zu schreiben oder sagen, okay, ich fahre jetzt, wenn ich Buch über Frankreich schreibe, dann fahre ich nach Frankreich und schreibe dort vor Ort. Oder sie suchen sich inspirierende Orte oder haben Musik im Hintergrund laufen, die sie inspiriert. Ich bin der totale Bürokrat. Ich stehe auf, ich setze mich an einen sehr trockenen und sehr farblosen Schreibtisch. Also es sieht alles nicht so schön aus. Und dann schreibe ich bis zur Mittagspause. Ich habe meistens eher die kreativeren Momente am Vormittag, bis dann das Schnitzelkoma kommt nach dem Mittagessen. Und nachmittags mache ich eher das Technische, das heißt die Recherche, die Telefonate mit den Verlagen, die Abklärungen, das Lektorat, ja, alles, was sonst anfängt. Und abends setze ich mich nochmal hin und überarbeite das, was ich am Vormittag geschrieben habe. Also dann habe ich einen zeitlichen Abstand. So sieht der normale Prozess bei mir aus.
Und würdest du sagen, dass man Schreiben lernen kann oder hat das auch viel mit Begabung zu tun?
Also es ist so eine ähnliche Frage, wie kann man kochen lernen? Ja, jeder Mensch kann kochen lernen. Die Frage ist nur, ist jeder Mensch dann auch ein Koch, der ein Restaurant eröffnet? Macht es ihm so viel Spaß oder hat er so die ganz besonderen Momente? Bringt er etwas Neues ins Kochen ein, was ihm dann vielleicht sogar mal einen Michelin-Stern einbringt? Also dieser letzte kreative Kick, der muss einem irgendwie schon liegen. Aber jeder Mensch kann schreiben lernen und hat eine eigene kreative Stimme, weil wir Menschen sind alle Geschichtenerzähler. Wir haben jeder eine Stimme, wir haben jeder unsere Geschichten. Frage ist aber auch, ob man das möchte. Also möchte man 300 Seiten vollschreiben mit einer Geschichte oder reichen Kurzgeschichten, die man einfach mal ja irgendwo vorliest auf einer Bühne? Es ist ja auch eine andere Form. So gesehen würde ich sagen, ja, jeder kann schreiben lernen und die ganz eigene Stimme, da hat man vielleicht nochmal so einen kleinen Kick Sonderbegabung dafür.
Also würdest du sagen, dass du auch erst schreiben lernen musstest, bevor du eben ein Buch veröffentlichen konntest?
Ich habe es wirklich Learning by Doing gelernt. Also mein Schreiben lernen, was das Bücherschreiben anbetraf, war im Endeffekt, dass ich mich einmal wirklich hingesetzt habe und dieses Buch geschrieben habe. Nicht nur 50 Anfänge, die man dann in der Schublade versenkt, was ganz normal und ganz super ist, aber einmal sich durchzubeißen und zu sagen, ja, okay, das ist jetzt das Endprodukt. Und ansonsten denke ich, man lernt nie aus mit dem Schreiben, weil die eigene Stimme entwickelt sich weiter. Ich lerne bei jedem Buch noch was. Und auch, man hat ein Leben, man lebt. Das Leben strahlt aufs Schreiben auch ab. Also man schreibt andere Bücher mit 40, als man sie mit 20 schreibt. Ganz klar, weil das Leben so im Hintergrund schwingt. Und so gesehen lernt man nie aus.
Wir haben auch schon erfahren, dass du Trainerin für therapeutisches und kreatives Schreiben bist. Was genau kann man denn unter dem therapeutischen Schreiben verstehen?
Also ich sage gleich vorab, es ist keine Therapie. Ich bin ja keine Psychotherapeutin. Es ist ein Begriff, das ist Poesietherapie. Das ist eine Richtung, die gerne als Co-Therapie eingesetzt wird, wenn man psychologisch eben an sich arbeitet. Es kann einen therapeutischen Effekt haben. Im Endeffekt geht es darum, die eigene Lebensnarrative mal durchzuarbeiten, schreiben. Das ist eine Form des, es kann eine Form des biografischen Schreibens sein. Ich habe zum Beispiel mit verschiedene Online-Schreibkurse gemacht während der Corona-Zeit mit auch älteren Frauen, die so verstreut waren über die ganze Alp, und wir haben so die Biografien einfach, und da wurde so viel nochmal bearbeitet, nochmal so viel in einen Rahmen gesetzt, nochmal so viel auf Papier gebracht, und dafür gibt es verschiedene Techniken, dass man therapeutisch mit den Leuten umgeht. Es ist aber keine Therapie, sondern eigentlich, dass man aufpasst, dass die eben, wenn sie wirklich solche traumatischen Ereignisse zum Beispiel wieder berühren, dass das Schreiben ein sicherer Rahmen ist für sie. Also, dass man sie durchleitet, da gibt es ganz spezielle Schreibübungen, dass man eben nicht reinkippt und nicht sich elend fühlt danach, sondern dass man das Ganze auf Papier ablegen und sortieren kann. Das ist so grob umrissen. Und dafür habe ich eine Ausbildung gemacht, eben bei der Dr. Silke Heimes, eine der Vorreiterinnen hier in Deutschland, die eben das therapeutische Schreiben als Ärztin und als Journalistin vermittelt.
Und hast du dich auch schon mal an deiner eigenen Biografie versucht oder war das noch kein Thema?
Also so spannend ist die nicht. Tatsächlich, ich habe nicht besonders, ich könnte über meinen Alltag nicht viel erzählen, außer dass ich eben schreibe. Bestimmte Entwicklungsprozesse natürlich spiegeln sich auch ganz am Rande. Meistens verpacke ich die in eine Nebenfigur. Also es gibt immer eine Figur in den Romanen, die eher so mein alter Ego ist. Einfach, warum? Weil ich die dann abstellen kann. Das heißt, es ist nicht die Gefahr, dass meine Hauptfigur irgendwie von mir so angeleuchtet wird oder dass ich da irgendwelche Themen mit reinbringe, die mir zu ähnlich sind. Sondern ich denke immer, okay, jetzt ist irgendetwas, was mich sehr beschäftigt. Dann packe ich das in die Nebenfigur und dann ist die Hauptfigur wieder frei.
Nina Plasson, Trainerin für therapeutisches und kreatives Schreiben und Autorin. Und nun hören wir Lost.
I think that I will never know the reason why you're here, the reason why you're here. That I will never know how you can live with myself every day. I used to be so beautiful. We used to get along. I abuse you, I'm a fool. Could I still turn you on? You treat me as your best friend, but darling, I'm your man. Darling, I'm your man. Too much time on the phone. Sometimes I forget to be with you at home. I used to be so beautiful. We used to get along. I abuse you, I'm a fool. Could I still turn you on?
Now I'm lost, I'm really
lost, lost.
You got me
lost,
are we both
lost?
Now I'm
lost,
I'm really
lost, lost.
You got me
lost,
are we both
lost, lost?
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Filho. les yeux et la main dans la main. Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul car personne. De mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux sans peur du lendemain, le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un.
Hört immer noch Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast im Studio ist Nina Blasson, Autorin von 30 Kinder- und Jugendromanen. Nina, vorhin sprachen wir darüber, wie du zu deinem Autorinnendasein gekommen bist. Nun soll es auch konkret um deine Bücher gehen. Du hast schon viele Bücher im Kinder- und Jugendbuchbereich geschrieben, aber auch schon ein paar Bücher im Erwachsenenbereich, wie zum Beispiel das Buch »Ich träumte von einer Bestie«, das 2023 im HarperCollins Verlag erschienen ist. Könntest du kurz erzählen, um was es in diesem Buch geht?
Im Grunde geht es um Narrative, um Familiennarrative, um transgenerationale Vererbung, also um die Märchen, die sich über Generationen weitergegeben werden und mit diesen Narrativen, die Familien zusammenhalten, kommen eben auch Geheimnisse, Schweigen, Traumata, die sich auch vererben. Und das habe ich gefasst in einen Roman einer jungen Frau, einer jungen Datenforensikerin, die auch ein Geheimnis hat, das kennt man am Anfang noch nicht, also irgendwie ein Trauma erlebt hat. Und sie stellt fest, dass ihre Familiengeschichte nicht das ist, was sie immer dachte. Also dadurch, dass ihr Vater stirbt, sie in die Wohnung ihrer Großmutter kommt, die sie erben soll, und dort einfach Dokumente findet, die darauf hinweisen, dass alles, was sie von ihrer Familie wusste, einfach nicht wahr ist. Und dass ihre Geschichte und vielleicht auch die Albträume, die sie immer träumt, ohne zu wissen, warum, vielleicht etwas damit zu tun haben, dass ihre Familie irgendetwas zu tun zu haben scheint mit einem alten Kriminalfall aus Frankreich aus dem 18. Jahrhundert. Das ist der französische Jack the Ripper, die Bestie vom Gévaudan. Und ich schicke eben Fleur Martin, so heißt sie, auf die Reise in die Auvergne, zu dieser Bestienregion, wo eben über 100 hauptsächlich Mädchen und Kinder Ende des 18. Jahrhunderts ermordet wurden.
Was hat dich denn genau an der Bestie des Gévaudan fasziniert?
Eben diese Narrative. Also es gibt 100 Geschichten darüber. Es ist völlig unklar, was und oder wer es damals war. Es gibt verschiedenste Augenzeugenberichte. Und was mich eigentlich sehr fasziniert hat, war, wenn man heute in die Region fährt, ich war mehrfach dort auf Recherchereise, diese Bestie ist noch lebendig. Das heißt, egal in welches Café man sich setzt und fragt, vom Barkeeper bis zum Gast hat jeder eine Theorie, wer diese Bestie war. Es gibt eine Gesellschaft zur Erforschung des Bestienfalls. Also die sitzen, jedes Jahr bringen sie einen neuen Bericht raus, recherchieren wie verrückt. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich, also so ein alter Fall, also so ein Interesse. Es ist nicht nur so ein Hobbyclub, sondern es ist eine richtig große Bewegung. Und mir sagte dann mal ein Psychologe, fand ich sehr schlüssig, dass er sagte, na ja, man will einfach wissen, war es jetzt ein Tier oder war es Mord? Weil wenn es Mord war, dann haben ganz viele alteingesessene Familien einen Mordfall in ihrer Familiengeschichte. Und sowas wirkt über Generationen nach. Und es sind nicht so viele Generationen, wenn man so ist. Es sind 7, 8 Generationen seitdem. Also das, was ungelöst ist in vielen Familien. Und dann kam ich auf das Thema transgenerationale Vererbung. Das fand ich einfach spannend.
Und denkst du, dass vielleicht irgendwann der Fall mal gelöst wird? Oder,
also ich bin mir ganz sicher, weil es gibt so viele, es gibt da auch wieder solche Geschichten wie, da sind Leute nach der Französischen Revolution oder während der Französischen Revolution vertrieben worden oder ausgewandert oder geflüchtet. Und deren Nachfahren haben irgendein Testament, dieses Vorfahren, das rücken sie aber nicht raus. Also warum? Und das war genau jemand, der in dieser Bestienregion war, der anscheinend was damit zu tun hatte. Also es sind Sachen da, die man weiß, aber die nicht an die Öffentlichkeit kommen dürfen. Und das finde ich spannend und irgendwann werden wir es erfahren.
Sieht so eigentlich dein genereller Prozess aus, wie du auf die Ideen kommst, dass du einen spannenden Kriminalfall aus der Vergangenheit findest und denkst, okay, da muss ich was drüber schreiben?
Genau, das ist so ein kleiner Kipppunkt. Ich lese gerne auch Sachbücher über alles Mögliche und eben auch über historische Kriminalfälle. Hatte ich ein Buch, ich habe durchgeblättert, dann kam Jack the Ripper, so die üblichen Geschichten, und dann kam Die Bestie vom Gévaudan. Und ich kannte diese Geschichte, aber ich kannte sie als Werwolf-Geschichte. Also die wird in der Fantasy einfach gerne als Werwolf-Vorlage genommen, weil man eben damals auch glaubte erst, es sind Wölfe, die halt Leute anfallen auf den Weiden. Und mir war das so im Gedächtnis, ja, da war irgendwie mal so eine... Ja, so Tierunfälle in der damaligen Zeit und vielleicht Wölfe, vielleicht andere Tiere. Und dann fand ich das bei Serienkiller, historische Serienkiller, vermutlich. Und dann dachte ich, ach, guck an. Und dann habe ich angefangen weiterzulesen. Und je weiter ich kam, gelesen habe, dann auch nach Frankreich gefahren bin, mir das Ganze mal vor Ort angeschaut hat, dann einen Bestienreiseführer in die Hand, also so einen Wanderführer in die Hand bekam, wo man dann zu den Tatorten auch wandern konnte, dachte ich, okay, jetzt wird's schräg, das muss ich mir noch genauer anschauen. Und so kam dann langsam die Geschichte auf.
Und wäre es nicht etwas, dass du auch mal einen Kriminalroman schreibst, wo du jetzt schon so viel darüber recherchiert hast?
Ich glaube, für den reinen Kriminalroman, ich weiß nicht, ob ich mich da so richtig einfinden würde, aber in allen meiner Bücher, also sowohl in den Fantasy-Büchern als auch in den teilweise in den Kinderbüchern ab 10, es sind Krimi-Elemente immer zu finden. Es gibt immer einen Krimi-Strang, der mitläuft.
Und du hast ja schon einige Bücher veröffentlicht. Hättest du einen Tipp, mit welchem deiner Bücher man am besten beginnen sollte?
Kommt drauf an, was man gerne liest. Also ich habe Fantasy, würde ich jetzt vorschlagen, also vielleicht das aktuellste, Banshee Blues, Der Fluch der Todesfeen. Das ist einfach ein ganz moderner Urban-Fantasy-Roman, der handelt von einer jungen, einer Nachfahrin von Todesfeen. Die ist Musikerin, aber sie darf nicht singen. Und die kommt eben auch auf die Spur einer seltsamen, krimiartigen Geschichte. Und das wird so ein Roadmovie, das geht über London, Helsinki, so quer bis nach Island und zurück. Also so ein rasanter Roman mit viel Musik, hat eine Playlist hinten, weil eben jedes Kapitel eine Musikstimmung auch widerspiegelt. Das wäre so für die Fantasy-Fans. Jetzt für die historischen Romane, zum Beispiel über die ersten Hexenprozesse im süddeutschen Raum, Feuerrot, spielt in Ravensburg. Ist auch bei Ravensburger erschienen. Und da kann man jetzt einfach mal schauen, wie funktioniert so eine Angstmacherei. Also es lässt sich gut auf heute übertragen. Also Fake News, Angstmacherei, Hetze. Und wie entstanden dann so diese ganzen Narrative über Hexen? Und das kann man so als Spiegel der Jetztzeit als historischen Roman lesen. Oder eben Reiseroman hier, Ich träumte von einer Bestie, ein bisschen Krimi, ein bisschen Reiseroman nach Frankreich.
Nina Plasson, Autorin von Fantasy-Romanen. Nach einer kurzen Musikpause hören wir einen Ausschnitt aus dem Buch Ich träumte von einer Bestie.
Here's to the ones that we got. cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Now my heart feel like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. To the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your.
Se teinte, s'il est sans couleur en la nuit qui s'éteint, viendront d'opale le lendemain, reviendront des siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
Si mort à mort, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
Si moribonds sont les rois en ripaille, si leurs prisons sont des cages sans fond, viennent leurs des évasions, reviennent des siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
Si moribonds, duchesse, noble dame, s'il n'en sera plus que poudre de corps, dorme son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, cent fois mille et mille aurores encore.
Thank you.
fermée au vieux loup des siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 euros encore.
Si l'on a une duchesse noble, si l'on sera plus que poudre de corps, dans son cœur bordé d'or, reviendront les siècles d'or, 100 fois 1000 et 1000 euros encore.
Et 6 000 brigands à l'encan font partage, 10 000 enfants des torrents font argent, viennent des fleurs de safran, reviennent des siècles d'or, 100 fois 1000 euros.
Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Bei mir zu Gast im Studio ist Nina Plasson, Autorin von über 30 Kinder- und Jugendromanen. Und nun liest Nina eine Stelle aus dem Buch Ich träumte von einer Bestie vor.
Ja, ich möchte beginnen mit einem kleinen Schlaglicht auf meine Hauptfigur. Das ist Fleur Martin. Sie ist Datenforensikerin. Das ist ein sehr spannender Beruf, in den ich mich auch erst einarbeiten musste durch Interviews und Recherche. Aber bevor ich jetzt erkläre, was das ist, lese ich einfach die Stelle vor, in der sie das selber sagt. Max nennt mein Büro nur Raumschiff Hacker Surprise. Dabei ist Cyberkriminalität gar nicht meine Arena. Ich gehöre nicht zur IT-Feuerwehr, die von Firmen gebucht wird, um Cyberangriffe abzuwehren und Schäden und Leaks in der Unternehmenssoftware zu reparieren. Werde ich von jemandem privat nach meiner Arbeit gefragt? Erzähle ich nur, dass ich in der Datenverarbeitung für städtische Behörden tätig bin. Erstens klingt das langweilig genug, damit niemand nachfragt. Und zweitens stimmt es zu einem gewissen Teil. Zu 90% besteht meine Arbeit darin, gelöschte oder beschädigte Daten wiederherzustellen oder Passworte zu entschlüsseln, die jemand vergessen oder mit ins Grab genommen hat. Oft ist es das Nachlassgericht, in dessen Auftrag ich Festplatten nach Kontodaten, Vermögenshinweisen oder Kryptowährung durchforste. Im Auftrag von Privatleuten kümmere ich mich um den digitalen Nachlass Verstorbener, lege Social-Media-Existenzen still, kündige Mitgliedschaft und Daueraufträge, lösche Profile und Sonstiges, was kein Zombie-Dasein im Netz führen soll. Manchmal bezahlen mich die Leute auch einfach nur dafür, dass ich grenzwertige Partyvideos so weit wie möglich aus dem Internet tilge, bevor Personalchefs auf sie stoßen. Nur selten suche ich im Rahmen erweiterter Polizeiermittlungen auch nach Fotos von Hehlerware auf den Geräten Verdächtiger, sichere Beweisfotos oder rekonstruiere Mails und Dateien, die schnell noch gelöscht werden, bevor die Polizei mit dem Durchsuchungsbefehl an der Tür steht. Es ist erstaunlich, wie viele Kriminelle denken, Datenspuren zu verwischen wäre leichter als Leichen verschwinden zu lassen. Also man hört vielleicht schon, Fleur ist eine sehr technisch versierte junge Frau. Und sie stößt bei den eigenen analogen Ermittlungen sozusagen, als sie die Wohnung ihrer Großmutter erben soll, auf Dokumente, die darauf hinweisen, dass ihre Familiengeschichte nicht das ist, was sie immer glaubte, sondern dass sie etwas zu tun hat mit einem ganz berühmten Fall in Frankreich, wo es um eine geheimnisvolle Bestie geht. Und sie reist ins Gévaudan, sie ist dann in einem Hotel und macht sich erst einmal schlau. Da ist ein Adliger, der Roux d'Apché heißt, der irgendwie angeblich ihr Vorfahr sein soll und mit dem Fall irgendwas zu tun hatte. Und sie fängt an, abends im Hotelzimmer bei einem Glas Rotwein erste Recherchen anzustellen. Und dort findet sie dann Folgendes. Ich suche nebenbei nach Bildern von Roux und seiner Frau Irène d'Apché. Doch der Anwalt hatte recht, dieser Familienzweig ist nur eine unbedeutende Randnotiz der Geschichte und es finden sich lediglich ein paar Eckdaten. Also nehme ich mir seinen Cousin vor, den bekannteren Grafen. Ich werde sofort geflutet von Bildern, Fakten und Theorien und jede einzelne Information über diesen Jean-Joseph Dabsché ist verbunden mit dem Fall der ominösen Bestie des Gévaudan. Im Juni 1767 organisierte der Graf eine Treibjagd, in deren Verlauf der Wolf nach 4 Jahren endlich erlegt wurde. Nach heutiger Analyse könnte der überdurchschnittlich große Wolf auch eine Mischung zwischen einem Wolf und einem Hund gewesen sein, schreibt ein französischer Blogger aus der Jetztzeit. Das Tier hatte sich auf Frauen, junge Mädchen und Kinder spezialisiert, vermutlich weil sie als Weidehüter alleine mit den Schafen und damit leichte Beute und außerdem unbewaffnet waren. Viele Opfer wurden ohne Kopf gefunden. Ein Wolfshund, der Menschen enthauptet, denke ich mit einem Frösteln. Ja, ich weiß schon, warum ich mich von Wäldern fernhalte. Im selben Forum kursieren Theorien, dass dieses Tier in Wirklichkeit eine Hyäne gewesen sein soll, die aus dem Privatzoo eines Adligen ausgebrochen ist. Diese Menagerie-These bespielt einen ganzen Zirkus von Tierarten. Der Biologe Hans Thake geht von einem noch jungen männlichen Löwen aus. Sogar Kryptozoologen liefern sich in den Foren hitzige Debatten mit der Wolfsfraktion. Sie wollen beweisen, dass die Bestie der letzte Vertreter einer ausgestorbenen Tierart war. Je mehr ich lese, desto verworrener wird der Fall. Doch der Boden wird in Faktenlage dünn. Schon die Zahl der Todesopfer schwankt zwischen 60 und 113. Es gibt sogar historische Augenzeugenberichte, in denen die Bestie einen Schuppenpanzer wie ein Drache hat oder wie Rotkäppchens Wolf auf 2 Beinen läuft. Trotz aller Mythengeschichten stoße ich auch auf alte Berichte, die meinen Puls schon beim Lesen beschleunigen. Zum Beispiel den Augenzeigenbericht eines Pfarrers aus Saint-Jean-la-Fouilleuse, der auch noch eine Zeichnung angefertigt hat. Und hier ist die dunkle Seite der Märchen, rot wie Blut, weiß wie die Angst und schwarz wie der Tod. Auf der laienhaften Zeichnung aus dem Jahr 1764 spiegelt sich sogar das Entsetzen im Gesicht des Mädchens, das von einem Raubtier angefallen wird. Es hat tatsächlich Ähnlichkeit mit einem Löwen. Marianne Ebra, lese ich die Worte des AB, wurde vor meinen Augen am helllichten Tag am Rand des Dorfes attackiert. Bei jedem Klick stoße ich auf weitere Opfer. Sie waren Bauerntöchter und hießen Gabrielle oder Katrin, Anne oder Marie und ihre Leben endeten auf ähnliche Weise. Die Kalenderblätter und Gazetten der damaligen Zeit sparen bei den reißenden Illustrationen nicht mit roter Farbe und grässlichen Details. Auch nicht im Fall von Jean Jouve, einer Frau, deren Kinder von der Bestie im eigenen Garten angegriffen wurden. Mit dem Mut der Verzweiflung und einem Stein in der Hand kämpfte sie gegen das Untier und konnte ihren Sohn namens Martin dennoch nicht retten. An dieser Stelle muss ich den Laptop ausschalten und zuklappen. Denn das ist der wahre Kern der in Rumpelstilzchen oder der französischen Version Rigdon Rigdon steckt. Namen bedeuten etwas. Sie machen ein abstraktes Opfer zu einem Menschen, einen Fall zu einem Du. Ich denke an Jeanne, Gabrielle und Marianne und ihre Namen erwecken sie zum Leben, hauchen ihnen Lachen und Weinen ein, Hoffnungen und Freude und ein Herz, das vielleicht für jemanden schlug. Sie hatten Familie und Geschwister, sie waren genau wie Max, wie Merle, wie Jenny Lesnick, wie ich. Und auch wenn nichts mehr von ihnen existiert als die Geschichte ihres Todes, die bis heute im Internet erzählt wird, würde ich sie am liebsten beschützen, verbergen oder zumindest ein anderes Bild von ihnen zeichnen. Eines, das ihr Leben würdigt, nicht ihr Leiden. Aber noch etwas lässt mir keine Ruhe. Was, wenn der Anwalt richtig vermutet hat und eins dieser Bauern- oder Dienstmädchen tatsächlich ein Kind von Ruth Dabsché bekam? Träume ich deshalb von Jägern, denke ich? Aber warum bin in meinen Albträumen ich das Tier, das gejagt wird? Und jetzt habe ich noch eine kurze dritte Stelle, denn Fleur Martin hat eben eine... ein kleines Problem. Da kommen wir dann zu dem Thema Vererbung, transgenerationale Vererbung, Erinnerungen in der Familie. Sie träumt immer den gleichen Traum und diesen Traum lese ich einfach noch kurz vor. Der Jäger hat schöne Hände. Sie sind glatt und makellos. Kein einziges Haar wächst auf dem Handrücken. So schmal und feingliedrig wie sie sind, könnten sie vielleicht sogar die Hände einer Frau sein. Meine Augen haben sich an die Nacht gewöhnt. Im Mondlicht erkenne ich jedes Detail. Ich sehe das Eisen des Gewehrlaufs wie dunkles Wasser glänzen und sogar die Intarsien in Form von drei Silberlilien im Holz über dem Abzugsbügel. Nur das Gesicht des Jägers bleibt auch diesmal verborgen. Zu tief kauert er im Schatten einer Tanne. Lediglich ein Innehalten verrät, dass er mich entdeckt hat. Es ist nur eine Verschiebung in den Schatten, die Pause im Atmen, die ich aus der Stille des Waldes deutlich heraushöre, eine Verdichtung der Atmosphäre, in der die Gänsehaut, die Gefahr als Gänsehaut auf meinem Körper fühlbar wird. Ich weiß nicht, warum meine Sinne all das wahrnehmen können, schließlich bin ich kein Tier, ich bin einfach nur ich. Unter der Tanne verrät die Ahnung eines Raschelns eine vorsichtige Gewichtsverlagerung. Der Puls pocht in meinen Armen und in den Fingern, die sich in das Moos krallen. Über die Lichtung hinweg starrt der Jäger mich an. Ich spüre es, weiß es und ich höre den Schuss, während ich mich schon herumwerfe und in die Richtung fliehe, aus der ich gekommen war. Ich warte auf den Schmerz, der mich straucheln und stürzen lässt, doch die erste Kugel hat mich verfehlt. Während ich fliehe, frage ich mich, warum ich mich auf Händen und Füßen durch das Unterholz kämpfe. Ich bin viel schneller, wenn ich mich aufrichte und renne. Es ist Unrecht, flüstert es in mir. Ich bin doch kein Jagdwild. Aber der Mann mit den schönen Händen wird mich jagen, solange noch Atem in mir ist. Der zweite Schuss lässt einen Tannenast bersten. Splitter und Nadeln regnen auf meine nackten Schultern. Harzduft und der beißende Rauchfleischgeruch von verbranntem Schießpulver hüllen mich ein, als ich wieder auf alle Viere falle. Und während sich Schritte nähern, starre ich keuchend vor Entsetzen auf meine Hände. Denn es sind nicht meine Hände, sie sind kompakt und fingerlos, dicht mit Fell bedeckt, wie die Pfoten eines Tieres.
Nina Blason mit einem Ausschnitt aus ihrem Buch »Ich träumte von einer Bestie«. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Radio-Mikro-Europa-Sendung angelangt. Nina Blason, vielen Dank für deinen Besuch beim Campusfunk.
Sehr gerne, hat viel Spaß gemacht.
An den Reglern saß heute Valentin Sturm, Redaktion Ulrich Hägele. Ich träumte von einer Bestie von Nina Blason ist bei HarperCollins erschienen und im Buchhandel für 22 Euro erhältlich. Alle unsere Sendungen zum Nachhören findet ihr in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Weitere Infos gibt's auf unserer Homepage unter www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Doreen Schnabel. Macht's gut, viel Freude beim Versinken in den fantastischen Welten und bis bald!